Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du heute wieder mit reinhörst. Ich freue mich, dass wir einen Gast da haben, zu dem wir alle mehr oder weniger einen persönlichen Bezug haben. Helmut Richard. Hallo Helmut, schön, dass du da bist.
Hallo.
Helmut, wie ist der Bezug zu dir? Willst du einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, ich bin der Arbeitskollege von Stefan. Ich bin Lehrer für Mathematik und Deutsch und Persönlichkeitsentwicklung an einem Gymnasium in Bielefeld. Und ich war auch mal der Schüler von Colin in der E-Phase. Der Lehrer von Colin, genau.
Das ist richtig.
Und Hanna habe ich schon mal in der Schule rumlaufen sehen und auch schon mal angesprochen. Genau. Colin, das ist echt lange her, aber damals habe ich gerade neu angefangen. Da war ich noch, glaube ich, frisch im Ref oder gerade aus dem Ref raus. Da war ich noch richtig grün und hatte keine Ahnung, was man als Lehrer so macht.
Ja, ja, ich habe da jetzt keine negativen Erinnerungen. Ich weiß, dass wir oft zusammen Fußball gespielt haben.
Ja.
Das ist auch eine gute Sache.
Da bin ich jetzt zu langsam für.
Ja, das holt einen ein. Du bist auch Buchautor. Relativ frisch. War das dein erstes Buch?
Ja, das war mein erstes Buch. Und das hat sich aus meiner Lebenserfahrung ergeben, von der ich auch heute erzählen werde. Und auch von den Inhalten, die ich in dem Fach Persönlichkeitsentwicklung an unserer Schule unterrichte. Das Fach gibt es ja offiziell so nicht. Das gibt es aber in unserer Schule. Das habe ich da etabliert. Und da geht es eigentlich darum, das ist eigentlich ein Fach, wo die Schüler mal etwas fürs Leben lernen können. Weil die häufigste Beschwerde, die man von Schülern ja hört, ist, wofür brauche ich das? Und es ist natürlich offensichtlich, dass das normale Schulcurricula nicht fürs Leben vorbereitet. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die man fürs Leben braucht, die ich zum Beispiel auch fast alle mehr oder weniger nebenbei gelernt habe, die ich mir aber mühsam oder ja durch meine eigenen Fehler zum Teil auch selber lernen musste. Und ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn es mal eine Schule gäbe, wo die Schüler auch solche Sachen gleich mitkriegen. Das ist meine Art, das Schulsystem, sage ich mal, zu dribbeln oder den Schülern wirklich zu helfen. Und aus den Inhalten, die ich da über die Jahre unterrichte, habe ich dann am Ende jetzt auch ein Buch geschrieben.
Das war auch deine Initiative, dieses Fach an der Schule zu etablieren?
Ja, also ich hatte immer schon Spaß oder großes Interesse. Also mein Job als Lehrer ist es eigentlich, die Schüler berühmt zu machen, sage ich immer, spaßeshalber. Aber es macht viel mehr Spaß oder die größte Belohnung, die man als Lehrer haben kann, ist, wenn man sieht, dass die ehemaligen Schüler erfolgreich sind und dass man irgendwie einen Teil dazu beigetragen hat. Und klar, wenn ich denen richtig gut Mathe erkläre, das hilft vielleicht einigen, aber die meisten werden ja Mathe nie im Leben niemals brauchen. So, wenn ich denen aber beibringe, wie sie ihre Ängste überwinden können oder wie sie resilienter und widerstandsfähiger werden können, wie sie mit Stress besser umgehen können, da sind die Schüler mir ein Leben lang dankbar für. Ne? Und deswegen macht mir das viel mehr Spaß als meine Fächer Mathe und Deutsch, wobei die mir auch Spaß machen. Aber ich habe halt gemerkt, da habe ich wirklich ein Feld, wo ich viel Frucht bringen kann oder wo ich den Schülern wirklich helfen kann. Und das ist eigentlich so die Belohnung oder ich sag mal so die größte Motivation im Lehrerleben, die man so hat. Ne?
Richtig gut. Als Ergänzung, dein Buch heißt How to Not Suck at Life. Und an der Stelle schon mal die Empfehlung. Wir werden sicherlich ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Helmut, lass uns mal direkt in deinem Leben einsteigen. Erzähl uns gerne mal, wie du aufgewachsen bist und welche Rolle für dich diese Themen gespielt haben. Glaube, Religion. Wie war das bei dir?
Ja, ich bin christlich konditioniert oder sozialisiert worden. Sozialisiert klingt ein bisschen netter. Also ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich wurde zur Kirche gegangen und ich habe eigentlich immer an Gott geglaubt und mich auch für einen Christen gehalten. Und ich habe auch alle Dinge gemacht, die man in meinem kirchlichen Umfeld so macht, um als Christ zu gelten, inklusive Taufe und Bekehrungsgebet und all diese Dinge. Das habe ich alles gemacht. Und von daher habe ich mich immer so für einen Christen gehalten. Das hat sich nicht geändert. Aber als ich an der Uni war und mit meinen nicht christlichen Freunden so ganz normale, also damals war das ganz normal, das ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben uns halt so über unsere Lebensweltanschauungen philosophiert und unterhalten, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so überzeugt davon bin, von dem, was ich eigentlich so glaube. Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich das nicht mit totaler Überzeugung sagen kann, dass ich an Gott glaube, bei meinem christlichen Freund. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und da habe ich selber gemerkt, es könnte sein, dass mein ganzer Glaube eigentlich nur Sozialisation ist. Also nur, dass ich nur glaube, weil ich in der christlichen Familie aufgewachsen bin, dass ich nur glaube, weil ich so erzogen wurde und weil ich halt von klein auf irgendwie in Kirche mitgeschritten wurde und dann aufgewachsen bin und so, weil das halt mein Lebensglück ist. Und dieser Gedanke, der war sehr real und der ließ mich auch nicht los. So, ne?
Und der kam, ich klicke mich auch mal an, Helmut, Und der Gedanke, der kam von dir selber oder kam der dann durch das Gespräch mit nichtchristlichen Kommilitonen?
Der kam durch das Gespräch mit nichtchristlichen Kommilitonen, mit meinem damals so, also ich hatte einen Freund an der Uni, mit dem habe ich echt viel Zeit verbracht. Und der war auch sehr intelligent und der hatte auch sehr viel Spaß an solchen, sag mal so, intellektuellen Diskussionen über Glaube und Weltanschauung und solche Sachen. Und ich habe natürlich versucht, weil ich mich für einen Christen gehalten habe, habe ich ihn versucht, vom Christentum so zu überzeugen oder von meinem Standpunkt zu überzeugen. Und ich habe selber gemerkt, dass es überhaupt nicht überzeugend ist, was ich ihm erzähle. Und dass ich das wahrscheinlich auch gar nicht glauben würde, wenn mir jemand das so erzählen würde. Und es hat zu dem Gedanken geführt, also diese Realisation, dass das ja eigentlich auch alles nur, ja, böse gesagt Theater sein könnte oder einfach nur, ich mache das halt so, weil ich nichts anderes kenne. Für mich war dann so, Moment mal, wenn ich all diese nach der christlichen Ethik und christlichen Moralvorstellungen lebe und das ist alles nur eingebildet, wenn es Gott gar nicht gibt, ja, dann könnte ich auch ein ganz anderes Leben führen, ne? Ich hatte da nämlich so diverse Neigungen zu Sachen, die nicht gesund sind oder so. Die habe ich natürlich unterdrückt, weil ich gut erzogen war. Aber ich dachte mir so, Moment mal, wenn ich kein, ich muss rausfinden, ob es Gott wirklich gibt. Weil wenn es den nicht gibt und das ist alles nur Theater, was ich hier mache, ja, dann werde ich mein Leben aber richtig überdenken. So, ne? Das war die Konsequenz aus diesen Diskussionen mit meinem nicht-christlichen Kommilitonen.
Und nur mal von mir aus Neugier, weil ich bin ja komplett nicht-christlich sozialisiert worden. Teilt man solche Gedanken dann irgendwie mit der Jugend, mit seinen christlichen Freunden oder hält man das dann quasi nur für sich, weil man denkt, wenn ich das jetzt sage bei meinen Leuten, dann denken die, jetzt ist er ganz weg. Wie ist das?
Ich habe sowas immer mit, weil ich auch eigentlich eher ein Einzelgänger bin, ich habe sowas immer mit mir selbst ausgefochten. Freunde waren für mich eher, um Spaß zu haben, nicht um solche Diskussionen zu führen. Aber das lag auch, kann auch gut an meinem Charakter liegen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die teilen sowas mit Freunden. So, ich weiß es nicht. Ich hätte das auch mir durchaus vorstellen können, denen das so zu sagen. Aber das war etwas, was mich innerlich beschäftigt hat und auch mich nicht losgelassen hat. Und es hat dazu geführt, dass ich mir immer wieder mal so diesen Gedanken hatte, okay, du musst das jetzt mal klären. So, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Ne? Also Beweis ist ein schlechtes Wort dafür, weil man kann Gott nicht beweisen. Aber für mich war das so, ich habe keine Realität für meinen Glauben. So, und wenn ich dafür gar keine Realität oder wenn ich selber nicht überzeugt davon bin, dann kann ich es auch lassen. Und für mich war dann so, okay, ich muss das irgendwie klären. Den Gedanken habe ich natürlich immer wieder weggeschoben, das lief über eine längere Zeit. Aber irgendwann habe ich da gesagt, okay, ich muss, wenn Gott wirklich Gott ist, so wie das im Christentum behauptet wird, also ein allmächtiger, personales Wesen, das alle möglichen Sachen machen kann, die Menschen nicht machen können und die Welt erschaffen hat. Und dann muss es für ihn ein leichtes sein, sich mir zu offenbaren oder sich mir bemerkbar zu machen. Das war so meine Logik, wenn der wirklich dieser Gott ist, den die Christen behaupten. Und dann habe ich mir, das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich gesagt, so, ich werde jetzt diesen Gott suchen. Und ganz einfach, ich werde die Bibel lesen und gucken, ob irgendwas passiert. Und wenn nichts passiert, ja, dann werde ich halt meine Schlüsse daraus ziehen und meinen Lebensstil dementsprechend ändern. So, das war.
War das bis dahin, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass im Studium dieser Prozess gestartet hat, war es bis dahin so, dass du Gott nie erlebt hast oder dass du immer die Möglichkeit da war, es könnte komplett eingebildet sein, es könnte echt sein?
Ich bin so in meine Erinnerung durchgegangen und ich kam so zu dem Schluss, es gibt kein einziges Erlebnis, wo ich absolut klar sagen könnte, da hat Gott in mein Leben eingegriffen. Es gab bestimmt so ein, zwei Sachen, wo ich mir was zurecht denken könnte oder wo ich mir Gott reindenken könnte. Aber für mich, ich war schon immer so, was das betrifft, sehr schwarz-weiß, sehr extrem. Für mich war das so, nee, ich brauche was Eindeutiges, so damit ich davon überzeugt bin. Ja, genau.
Und das Eindeutige kam dann oder wie ging die Story dann weiter?
Ja, das ist eine sehr weirde Story. Also, aber wir sind ja ein christlicher Podcast, erzähl ich dir mal. Ne? Ich habe mich tatsächlich irgendwann, also ich war ja, weit war ich da irgendwie so, 22, 23. Ich habe mich irgendwann in mein Zimmer eingeschlossen mit der Bibel, weil das war so, wie mir beigebracht wurde, wie man halt Gott sucht, ne? Bibel lesen. Und dann habe ich gedacht, so, ich werde jetzt die Bibel lesen und wenn es Gott wirklich gibt, dann muss er ja irgendwie, dann kann er ja zu mir reden. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Ich hatte da so einen Bibelleseplan, weil ich ja christlich sozialisiert war. Das hat man damals in meinem Kreis schon ernst genommen mit Bibellesen und so. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, dieses Kapitel ist jetzt hier dran, dann werde ich das halt lesen, bis Gott zu mir spricht. Und wenn er nach einer gewissen Zeit nicht zu mir spricht, ja, dann muss ich halt gucken, was für Konsequenzen ich daraus ziehen soll. Ne? Als Methode ist das sehr schlecht. Ne? Das jetzt als Christ im Nachhinein kann ich sagen, das ist keine Methode, die immer funktioniert. Die Methode, die immer funktioniert, ist Gott suchen. Ne? Das wird funktionieren. Ob das jetzt so wie bei mir ist oder so nicht, weil am Ende ist das nicht eine Sache der Methode, sondern der Ernsthaftigkeit, wie ehrlich ist man eigentlich sich selbst. Das sage ich jetzt so im Nachhinein als Christ. Aber ich habe dann die Bibel gelesen und tatsächlich, also ich habe ungefähr eine halbe Stunde die Bibel gelesen und da ist gar nichts passiert. Und ich habe mich, das Einzige, was passiert ist, ich habe mich richtig dämlich gefühlt und gedacht, was mache ich für einen Quatsch eigentlich? Und mir war auch so klar, ich hatte ja schon Germanistik studiert, ich kann ja jeden Text irgendwie nehmen und da irgendwas reinlesen und reininterpretieren. Mir war schon so klar, also wenn Gott spricht, dann muss auch irgendwie klar sein, dass es Gott ist und nicht irgendwie meine eigenen Gedanken, die ich in den Text lese oder so. Ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wie ich das so, ja, ich hatte auch keine Vorstellung, wie das jetzt sein sollte. Aber es ist tatsächlich passiert. Ich habe die Bibel gelesen und die Kurzform davon ist im Grunde, auf einmal bekam ich ein paar Gedanken, die haben mich überhaupt nicht losgelassen, die haben mich sogar richtig irritiert. Also ich bekam den Gedanken, ich habe Johannes 14 bis 15 gelesen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und auf einmal kam dieser Gedanke, Helmut, liebst du mich? So, und ich war völlig irritiert von diesem Gedanken, weil ich habe mich ja zu der Zeitpunkt, ich habe mich ja für einen Christ gehalten. Ne? Weil ich habe ja jede christliche Licht, die man in meiner damaligen Gemeinde, Kirche so macht, habe ich ja mitgemacht. Und alle, ich habe quasi alle die Checkliste abgehakt. Und deswegen war ich völlig irritiert. Natürlich liebe ich Jesus so. Ne? Ich hatte sogar Dienst in der Gemeinde, die ich gemacht habe. Und es war alles, war völlig klar. Und ich will den Text, ich hatte zu Gott gesagt, so, ich hatte gesagt mir, ich lese den Text noch einmal. Ich gebe Gott quasi noch eine Chance. Und dann lasse ich das, weil das wird langsam albern. Und dann will ich den Text lesen, dann kommt dieser Gedanke, Helmut, hast du mich lieb, ne? Und dann will ich den Text weiterlesen, weil dieser Gedanke hatte mich abgelenkt. Und dann kommt der Gedanke wieder. Und dann kommt der Gedanke wieder. Und als er beim dritten Mal kam, merkte ich auf einmal, also da lief noch ein bisschen mehr ab, aber jetzt die Kurzfassung. Trotzdem, dass ich jahrelang zur Kirche gehe, in der christlichen Familie aufgewachsen bin, habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock auf Gott. Und ich habe ihn eigentlich nie geliebt. Das ist so, ne? Gott hat mir das, mein Herz quasi gezeigt. Und das hat mich richtig umgehauen. Und gleichzeitig war in dem Moment auch, also ich wusste nicht, ich dachte die ganze Zeit, das sind einfach meine eigenen Gedanken, die ich habe. Im Nachhinein war mir klar, okay, diese Gedanken kamen gar nicht von mir. Die hat Gott mir eingegeben, das war der Heilige Geist. Gleichzeitig war eine totale, ja, Gottes Gegenwart war in dem Zimmer sozusagen. Also ich hab mich gleichzeitig, es ist schwer zu beschreiben, ne? Aber irgendwas, also ich habe gemerkt, dass mein ganzes Leben eigentlich, mein ganzes Christsein eigentlich eher mehr oder weniger Theater oder Hülle war, dass das nicht echt war. Das habe ich in dem Moment gemerkt. Ich hatte auch versucht, tatsächlich moralisch und nach christlichen Maßstäben zu leben. Das hat aber natürlich nicht geklappt. Und nachdem ich mir das eingestanden habe, kam ein weiterer Gedanke. Lies mal den Text, den Vers weiter. Das war Johannes 14, Vers 15. Wenn, Luther 84er Übersetzung. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann wurde mir in dem Moment so klar, ja, guck mal, Helmut, du kannst diese ganzen Gebote auch gar nicht halten. Du kannst gar nicht als Christ leben, weil du Jesus nie geliebt hast. Und das war so für mich zum ersten Mal, dass ich das Evangelium verstanden habe. Ne? Weil das Christsein ist ja nicht, dass ich irgendwelche Regeln befolge oder eine neue Philosophie oder sonst was, sondern Christsein ist ja eine Beziehung zu dieser Person, Jesus Christus. Und wenn ich diese Person, zu dieser Person eine Beziehung habe, dann lebe ich aus ihrer Kraft. Und die Person Jesus Christus durch den Heiligen Geist befähigt mich dann, überhaupt erst christlich zu leben. Das habe ich in dem Moment tatsächlich mein erstes Mal verstanden, obwohl ich das bestimmt in der Kirche schon mal gehört habe, ist nicht durchgedrungen. Und das war tatsächlich der Moment, wo sich meine ganze Weltanschauung und wirklich alles verändert hat. Also bis heute. Das haben auch alle Leute genervt.
Was meinst du, so als kurzer Exkurs nur, jetzt bist du schon ein paar Tage älter. Würdest du sagen, so wie du damals warst, so beobachtest du auch viele, meinetwegen jüngere Christen, auch heute noch? Also ist das eher eine Minderheitssicht bei Christen oder siehst du doch schon recht viele, die auch heute so ticken wie du damals?
Nee, ich sehe heute sehr viele. Ich meine, ich sehe es nicht, ich vermute es. Ich kann ja nicht in die Herzen der Leute gucken. Aber von dem, was ich sehe, also ich sehe da sehr wenig Realität und ich ermutige die Leute, ihren Glauben zu hinterfragen, weil egal, ob du in einer christlichen Familie aufwächst oder nicht, oder in einer Gemeinde oder so, es reicht ja nicht aus. Christsein ist nicht einfach ein intellektuelles Ja-Sagen zu den christlichen Lehren. Christsein steht und fällt mit einer Person. Der Glaube, der christliche Glaube ist der Glaube an eine Person. Paulus macht das ja deutlich in so Versen wie, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles vergeblich. Christsein ist nicht einfach nur ein weiterer Lehrsatz oder philosophische Haltung oder so, zu der ich dann intellektuell ja sage, sondern Christsein ist, ich begegne dieser Person und diese Person, dadurch verändert sich was in meinem Herzen. Und jeder, egal ob christlich aufgewachsen oder nicht, egal ob du in der Kirche rumhängst oder nicht, du musst dich früh, jeder muss sich früher oder später auf diese individuelle Suche nach Gott begeben, um ihn zu finden, um dieser Person zu begegnen. Das ist meine absolute Überzeugung, ne? Ein Fahrrad wird nicht zum Auto, weil es in der Garage steht. So, irgendjemand wird nicht ein Christ, weil er in der Kirche sitzt, sondern früher oder später muss diese individuelle Suche nach Gott kommen.
Und du hast eben diese Erlebnisse erwähnt, die dann ja irgendwie anders für dich waren. Also du hast es so beschrieben, als ob das jetzt für dich nicht mehr, dass es irgendwie eine andere Qualität hatte. Warum war es für dich nicht so, dass du dachtest, naja, das könnte jetzt ja auch nur meine Einbildung und meine Sozialisation oder vielleicht mein starker Wunsch sein, dass ich Gott unbedingt hören und spüren will und deswegen bilde ich mir jetzt ein, dass er zu mir spricht?
Dafür war das tatsächlich das Erlebnis in dem Moment zu krass. Also es war auf mehreren Ebenen. Es war auch gefühlsmäßig krass, so. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass ich kein guter Mensch bin. Ich habe mich immer für den Geilsten gehalten bis dahin. Und ich hatte mein Leben soweit auch unter Kontrolle. Ich wusste, wenn ich irgendwie halbwegs fleißig diszipliniert bin, kriege ich eigentlich, wenn ich lang genug Zeit habe, alles irgendwie selber hin aus eigener Kraft. Was ich nicht aus eigener Kraft hinbekommen habe, ist, nach den christlichen Maßstäben zu leben, so wie sie in der Bibel standen. Das habe ich nicht hingekriegt, obwohl ich mich da richtig angestrengt habe. Das war krass, weil ich das buchstäblich gespürt habe, dass eine andere Person in meinem Zimmer ist, so. Aber es war auch krass, weil auf intellektueller Ebene krass, weil es war, als ob mir jemand wirklich einen Raum gegeben hat. Und ich habe seit dem Moment die Welt mit anderen Augen gesehen. Ja? Also auch die christliche Welt, auch alles so. Und ich habe gemerkt, dass mit mir was passiert ist. Und das könnte ich mir ja alles noch eingebildet haben. Ne? Klar, man kann ja auch in einem Konzert oder so oder über Drogen ein krasses Erlebnis und Empfinden haben. Aber es hat auch sehr schnell mein gesamtes Umfeld gemerkt, das, was mit mir passiert ist. Die größte Veränderung war, meine Interessen hatten sich komplett verschoben. Meine Hobbys waren mir nicht mehr so richtig. Und es war tatsächlich, Jesus war mir wichtig. Ich fing an, Bibel zu lesen und sowas. Das war keine Pflicht mehr. Und also meine Weltanschauung oder das, was mir wichtig war, hat sich komplett verschoben. Und das ging auch nicht weg nach ein paar Tagen.
Und du warst ja auch Student zu der damaligen Zeit. Hat sich auch dein Unileben dann irgendwie verändert?
Ja. Also war nämlich so, ich bin eigentlich Lehrer geworden, weil ich alle anderen Berufe für noch schlimmer fand. Das lag auch hauptsächlich an meiner Naivität. Ich kannte auch gar nicht so viele. Ne? Aber in meiner kleinen Welt, damals gab es noch kein Internet, dachte ich mir, okay, Lehrer ist wahrscheinlich der Job, der am wenigsten langweilig ist, also werde ich das mal machen. Und ja, ich habe dann gedacht, ja gut, mir war schon klar, ich werde jetzt mein Leben nach Gott ausrichten. Und ich hatte angefangen, Deutsch und Mathe zu studieren, was auch meiner Dummheit und Naivität geschuldet war. Da kann ich später noch was zu sagen. Und das Mathestudium war sehr anstrengend, ne? Colin hat das ja auch den Spaß gehabt.
Chemie war es bei mir.
Chemie war noch, okay. Bei mir war Mathe sehr anstrengend. Das lag aber auch daran, weil ich damals auch noch sehr faul war, ne? Und die Mathe-Vorlesung nicht nacharbeiten wollte und so. Ich habe dann gedacht, okay, ich habe Gott nie gefragt, ob es wirklich sein Plan war, dass ich Lehrer werde. Das war so einfach mein naive Gedanke, den ich irgendwann so am Ende der Q2 bekommen habe. Und dann nach dem Zivildienst hatte ich nachher nichts Besseres und habe ich das einfach gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt mein Studium abbrechen und ich werde Missionar oder ich werde auf die Bibelschule gehen oder ich werde Pastor werden. Das war dann so mein Plan. Das schien mir auch völlig logisch. Und ich hatte so die Angewohnheit in der Schule nach der Mathevorlesung immer die nach linearer Algebra immer Bibel zu lesen. Ich bin dann in der Uni Bielefeld hochgegangen und habe mir eine ruhige Ecke gesucht. Und die Mathevorlesung war furchtbar frustrierend für mich, weil ich faul war und nichts verstanden hatte. Und ich kann mich noch gut erinnern an diesen Moment, wo ich die Bibel las und das war die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste, wie sie ständig am Meckern waren. Da kommt irgendein Problem, die meckern und beschweren sich bei Gott, Gott rettet sie und greift ein und dann ein bisschen später geht das Gleiche wieder von vorne los. Ne? Und ich habe die Geschichte gelesen und dann habe ich so gebetet und ich habe immer so schon seit meiner Gottesbegegnung war ich immer sehr, sehr ehrlich mit Gott. Und mein Gebet bestand zu 90% darauf, mich bei Gott zu beschweren, wie blöd ich Mathe finde und wie blöd ich das finde, dass ich jetzt Mathebücher lesen muss und ich würde viel lieber die Bibel lesen. Das war so mein Gebet. Ich habe mich bei Gott beschwert, eigentlich fast jeden Tag, weil ich immer sehr gefrustet war. Und auf einmal kommt mir so ein Gedanke, du bist wie dieses Volk Israel und du beschwerst dich die ganze Zeit, die Uni ist deine Bibelschule. Und du musst da durch, genauso wie das Volk Israel durch die Wüste muss und du wirst nicht auf die Bibelschule gehen. diese Gedanken kamen mir in den Kopf. Und ich dachte nur so, oh, nee, Mist. Weil ich hatte so diese Vorstellung, ich werde sowieso bald mein Mathestudium abbrechen und dann kann ich Bibel lesen, das macht mir viel mehr Spaß und dann werde ich Pastor und das wird viel weniger anstrengend, als so ein Studium machen. Und ich wusste, dieser Gedanke ist nicht von mir, weil es ist der letzte Gedanke, den ich von mir selber so, von meinem Charakter haben will. Und ich war richtig so, oh, das war bestimmt Gott, ne? So, Mist. Und ja, warum habe ich mich nicht gefreut? Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon mittlerweile aufgrund meiner Faulheit, vor allem im Bereich Mathe, so eine Art Prüfungsangst entwickelt. Und ich habe auch, weil ich halt, ich habe geglaubt, dass ich total dämlich bin und dass ich eigentlich zu doof für Mathe bin. So, ich meine, das kann einem schon mal im Mathestudium passieren. Da bin ich jetzt nicht der Einzige. Da kenne ich ganz viele, denen das so gegangen ist. Aber ich habe wirklich, das hat bei mir auch ein bisschen biografische Hintergründe. Ich war von Klasse 5 bis Klasse 9, hatte ich fast immer eine 5 im Mathe. Und ich habe mich dann, warum ist man dann in der Oberstufe, war das nicht mehr so, dann hatte ich das überwunden. Und ich habe mich dann für ein Mathestudium entschieden, um es meinen alten Lehrern zu zeigen. Aus jugendlicher Rebellion und Naivität. Ne? Das ist nicht der beste Grund, ein Mathestudium anzufangen. Aber ich war damals auch nicht besonders helle, so gesehen. Ne? Deswegen bringe ich das heute meinen Schülern bei, damit die nicht so dämlich sind wie ich damals. So, und meine Prüfungsangst wurde quasi schlimmer und schlimmer. Und dazu kam auch noch, dass ich noch nicht wirklich gelernt hatte, fleißig zu sein. Das gehört zu Gottes Ausbildung während der Uni dazu. Das musste ich auch noch lernen. Ja, und die Gesamtmischung war halt katastrophal, wenn du ein Mathestudium hast, wo du jede Vorlesung ein paar Stunden nacharbeiten musst und lieber irgendwas anderes machst, ne? Lieber die Bibel liest, dann passiert das halt. Das ist halt nicht hilfreich. Ja, aber das war so meine Situation. Und deswegen wollte ich eigentlich nur fliehen, nur weglaufen. Aber jetzt habe ich so, nach meinem Verständnis war mir so, okay, das ist wahrscheinlich Gott. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich. Und dann dachte ich mir so, okay Gott, wenn du das wirklich bist, wenn ich einmal durchfalle hier in der Uni durch irgendeine Prüfung, werde ich das abbrechen, habe ich mir dann so gesagt. Ich dachte mir so, wollen wir mal sehen, ob Gott das wirklich hinkriegt. Und das klingt jetzt bescheuert, das war auch bescheuert. Im Nachhinein denke ich mir so, wie verstrahlt muss ich eigentlich gar mit, ne, in dem Alter gewesen sein, sowas. Ich habe es durchgezogen. Ich bin in 2 Deutschprüfungen gegangen. Die eine war sogar Linguistik im Mittelhochdeutsch mit Übersetzen und so. Das ist im Deutsch schon so mit das Schwierigste, was man machen kann. Ohne zu lernen. Dann habe ich gedacht, wenn ich durchfalle, dann habe ich ja einen Grund. Dann war es ja nicht Gott. Dann habe ich abbrechen. Ich habe beide Prüfungen bestanden. Beide Deutschklausuren bestanden. Und dann hatte ich so ein bisschen angefangen, Respekt zu kriegen. Okay, das könnte wirklich Gott sein. Mist. Ich muss jetzt mein Studium weitermachen. Na, das war so, ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Ich hatte Respekt vor Gott. Ich habe dann das so interpretiert, dass ich jetzt Gott anscheinend nicht mehr tatsächlich es ernst meint und mich hier durchschlägt, dass ich die Uni überleben muss. Und dann, das fand ich sehr blöd, aber ich habe dann gemacht. Genau. Das war dann so, ich muss jetzt dranbleiben. Ne?
Was war da so die größte Hürde für dich in der Zeit, dran zu bleiben?
Das war meine Matheangst. Und mein Glaube, ich hatte komplett meinen Glauben an mich selbst verloren. Also ich habe gedacht, dass ich wirklich total dumm war. Wie erkläre ich das am besten? Also ich war wirklich, eigentlich heute, wenn ich mich heute so, wenn mein altes Ich zu mir kommen würde und um Rat fragen würde, würde ich den damaligen Helmut zur Therapie schicken. Eigentlich. So, ne? Dafür war ich natürlich viel zu stolz, um sowas mir überhaupt einzugestehen. Aber ich war so blockiert in Mathe, dass ich teilweise einfache 7., 8. Bessler Aufgaben gar nicht mehr rechnen konnte. Ich hatte wirklich Angst, richtig Prüfungsangst, nicht nur Prüfungsangst, sondern richtig Angst vor Mathe. Ne? Und ich hatte auch noch immer diese Stimmen, also ich hatte schon immer so früher diese Stimmen, ich bin eigentlich zu doof. Also in der Sek. 1 haben meine Lehrer mich auch alle eigentlich für doof gehalten. In der Sek. 2 dann nicht mehr, da hatte ich auch gute Noten. Aber ich hatte nie so diesen Glauben an mich selbst, das so richtig. Und als es dann im Mathestudium wieder schwierig wurde, habe ich gedacht, naja, guck, jetzt wird's für alle sichtbar, wie doof du eigentlich. Und diese ganzen Ängste, Minderwertigkeitskomplexe und so, das war eigentlich das größte Hindernis. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich nicht so wirklich geglaubt, dass Gott mich durch die Uni bringt und dass ich das Mathestudium schaffen werde. Aber ich hatte auch zu sehr Respekt vor Gott, dass ich jetzt einfach ja alles hinschmeiße. Weil dann sind damals, das war noch alte Studiengang, das war noch, ne, es war noch nicht Bachelor, Master. Und damals gab es die Zwischenprüfung. Das war so in Mathe war das so die Prüfung, wo, sag ich mal, 70-80% aussortiert wurden. Und dann kam die Mathe-Zwischenprüfung. Und ich habe gesagt, okay, Gott, ich werde jetzt lernen, quasi aus Gehorsam, werde ich für die Prüfung lernen. ich habe auch gelernt dafür, ich habe mich so da gewundert. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich jetzt so, der super konzentriert ist oder so. Ich hatte total die Konzentration. Das hat mich am meisten gewundert. Ich habe wirklich wochenlang den ganzen Mathestoff reingekloppt in Analysis und lineare Algebra und so. Und ich habe mich gewundert, dass ich so lernen konnte. Und dann kam die Prüfung und eine Prüfung, die war bei einem richtig üblen Prof. Also der war richtig legendär in Mathe für seine Durchfallquoten. Und es war eine mündliche Prüfung. Und an meinem vor mir waren zwei andere Studenten. Die waren auch in meiner Lerngruppe. Ich habe mit denen zusammen gelernt. Der erste ging rein, die kam nach 15 Minuten raus. Wenn man nach 15 Minuten rausgeschickt wird, dann ist klar, war durchgefallen. Bei der zweiten genauso. Also zwei vor mir sind direkt vor meiner Nase durchgefallen bei dem Prof. Und dann kam ich rein. Und ich habe mich richtig schrecklich gefühlt. Ich habe mich richtig dumm gefühlt. Aber irgendwie meint der Prof am Ende, ja, du hast bestanden. Und das war für mich so, oha, wahrscheinlich meint Gott das ernst. Ne? So, wahrscheinlich habe ich wirklich Gott gehört. Naja, am nächsten Tag kommen meine ganzen anderen Kommilitonen und meinen so, hey, hast du bestanden? Bist du der bestanden hat? Ich so, wie, ja, in dieser Prüfung sind alle durchgefallen, nur einer nicht. Ich dachte so, nein, Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, ne? Aber das war so.
Von wie vielen? Wie viele waren das?
Es waren mehrere. Das waren jetzt nicht nur wir drei, ne? Aber das sind, ich weiß nicht mehr wie viele, aber in diesen paar Tagen sind irgendwie, der Prof war auch Psycho. Der hat, glaube ich, alle durchfallen lassen, von denen er dachte, dass sie in den Übungen nicht erschienen sind oder so. Ne? Weiß ich nicht. Also so eine Theorie gab es da. Ich habe es nicht nach. Aber meine Kommilitonen haben sich total gewundert, dass ich das geschafft habe, weil die wussten auch, ich war jetzt nicht der Fleißigste. Das war wirklich so, ich habe dir noch nichts erzählt jetzt von Gott oder so. Ich war selber so, oh Mist, Gott meint das wirklich ernst. Ich komme hier nicht raus. Ne? Und kurze Zeit später, ein Semester oder so später, hatte ich meine Deutsch-Zwischenprüfung. Und dann war das auch so, dass ich die bei einem Prof machen muss. Stefan, du kanntest den Prof ja auch, ne? Der war nicht der Beliebte, der war auch knallhart. Der war so richtig alte Schule, der hat Studenten so fertig gemacht. Und der hat eigentlich keine Note besser als 3 gegeben. Mir waren die Noten eh egal. Ich habe mit ihm das Thema abgesprochen. Das war, ne? Epoche war Romantik und wir hatten uns dann auf ein Werk geeinigt. Die Vorlesung ging über ganz viele Werke. Das war so ein Durchmarsch, so eine Tour de Force durch die Epoche. Und wir hatten uns auf ein Werk geeinigt, zu dem er dann die Klausurfrage stellen. Und als ich dann in dem Raum sitze, so mit 200 Studenten, jeder kriegt also seine Zwischenprüfung, packe ich den Umschlag aus und gucke, da ist ein völlig anderes Buch, für das ich überhaupt nicht gelernt hatte. Und ich wusste auch gar nicht, ich hatte die Vorlesung mitgekriegt zu dem Buch. Ich wusste nicht, wie das Buch endet. Es war die gleiche Epoche. Für die Epoche hatte ich in der Woche gelernt. Für das Buch hatte ich gar nicht gelernt. Und ich denke nur so, boah, ey, was soll das denn jetzt hier, ne? Wenn ich sage, Gott, du hast gesagt, ich komme hier durch. Lass mich einfach eine 4 kriegen, dann ist gut, ne? Dann habe ich die Arbeit geschrieben und natürlich war die Arbeit nicht gut. Die Klausur war nicht gut, weil ich wusste nicht, wie das Buch endet. Ich habe es total wischiwaschi und schwammi geschrieben und das war einer der strengsten Profs, die es gab. Und solche Profs habe ich natürlich immer gemieden. Ich habe immer, also in der Uni Bielefeld, da gibt es Deutschprofs, da weißt du, kriegst du eine 1. Weil die gibt es heute immer noch da, ne? Aber der gehörte nicht dazu. Und ja, so nach 3-4 Wochen oder länger dachte ich, ich kann mal zum Prüfungsamt gehen und nachfragen, wie denn meine Note ist. Und da war gerade keiner. Der Prof war nicht da, seine Sekretärin war nicht da. Und dann findet mich ein anderer Prof so auf dem Flur und meint so, ja, was wollen Sie? Ich wollte meine Note. Ja, dann geben Sie mal Matrikelnummer. Ich gucke für Sie nach. Dann guckt er nach, kommt er wieder, sagt, ja, Sie haben eine 1. Dann bestanden. Ich dachte so, bei dem Prof eine 1. Und dann auch nicht gelernt, das kann eigentlich nicht sein. Ich bin eine Woche später wiedergekommen. Da war die Sekretärin da, gibt wieder meine Matrikelnummer an. Ja, Sie haben eine 1. Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte nur so, oh nein, Gott. Jetzt darf ich mein Studium nicht abbrechen. Das war für mich so, anscheinend will Gott, dass ich mein Mathestudium mache. Ne? Und das sind so Sachen, die ich heute im Nachhinein, wo ich wirklich sage und auch dazu stehe, ja, das ist ein Wunder, was da passiert. Ne? Weil klar, Deutsch hätte ich schon verstanden, da war ich jetzt nicht so, da hatte ich nicht so eine Angst wie in Mathe oder so eine Blockade wie in Mathe entwickelt. Aber ich habe dafür über Buch geschrieben, also das kann gar nicht gut gewesen sein, was ich, der hat sich irgendwie da vertan oder eben Gott hat dafür gesorgt, dass ich da bei diesem. Und dann am nächsten Tag kommt mein Freund, den ich aus dem Deutschstudium gut kannte, und meinte so, hey, du hast bei Seiler? Ich so, ja, du hast was für Note hast du? Ja, ich habe eine 1. Nee, der gibt doch keine 1. Der wollte mir das nicht glauben. Ich dachte mir nur so, ja, ich erzähle dir jetzt mal nicht, dass das über ein Buch auf, das ich noch nicht mal dafür gelernt habe. Das hätte ich mir nicht geglaubt. Und das war für mich so die Bestätigung. Okay, Gott will, dass ich mein Studium zu Ende mache. Ich wollte das eigentlich nicht. Ne? Ich hatte mittlerweile alle möglichen Alternativen, also ne? Ich hatte auch noch Freunde, mit denen wollte ich lieber in einer Band spielen und Musiker werden. Das war auch noch ganz attraktiv und so. so alle möglichen Sachen. Aber ich hatte immer so, ich darf das jetzt nicht machen. Ich muss jetzt hier durch. Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe mich dann auch, hab auch prokrastiniert und mich mit allen möglichen abgelenkt, aber ich wusste, nee, ich komme da jetzt nicht drum rum, ne? Ich muss Lehrer werden. Gott will, dass ich Lehrer werde. Das war für mich dann so klar.
Und das wollte ich jetzt gerade fragen, Helmut. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre Lehrer. Siehst du jetzt, wo oder warum Gott gesagt hat, Helmut Richard, du sollst Lehrer werden, denn du wirst diese Gedanken einpflanzen, du wirst diese Begegnung haben. Hast du da irgendeine Erklärung mittlerweile, wo du siehst, okay, Gott, dafür war es wohl?
Ja, das Interessanteste, was passiert ist, mein Studium hat ewig lange gedauert, was größtenteils an mir liegt, weil ich habe meine Angst überwunden am Ende, meine Matheangst. Wobei, ich hatte die auch noch zum Teil, als ich im Referendariat war und auch noch, als ich als Lehrer, also als ich in der Schule schon war. Und die war nicht mehr so krass da, aber ich hatte immer noch so wie einen kleinen Dämon im Hinterkopf. Wenn mich ein Schüler nach einer Aufgabe gefragt hatte, kam sofort der Gedanke, was ist, wenn du die nicht weißt? Ja, was ist so, also quasi so, was ist, wenn du jetzt entlarvt wirst und alle merken, wie doof du eigentlich? Also das habe ich wirklich, das hat mich sehr lange gequält. Also mittlerweile hat das gar nicht mehr, nicht komplett von frei geworden. So, aber das war so. Und ich habe gelernt, diese Angst loszuwerden. Ich habe mich früher für meine schlechten Noten geschämt. Ich habe mich früher für meine Matheangst und all diese Sachen geschämt. Das sind alles so Sachen, die wollte ich am liebsten irgendwo verstecken oder dass keiner die erfährt. Und mittlerweile erzähle ich allen Schülern davon, von meinen Ängsten, die ich die überwunden habe. Ich erzähle ihnen von meinen schlechten Noten. Ich habe also alle meine Schüler, so in Klasse 9, zeige ich denen meine Zeugnisse aus Klasse 7 und 8, wo ich 5 in Mathe, in Latein. Ich habe ein Zeugnis aus Klasse 7, das ist mein Lieblingszeugnis. Das ist eine richtige Trophäe geworden. Da habe ich 4 Fünfe in Erdkunde, Biologie, in Mathe und in Latein. Und die erste Frage der Schüler ist natürlich, ja, wieso sind Sie Mathelehrer, wenn Sie eine 5 in Mathe haben? Das geht doch nicht. Und ich so, doch, das geht. Es geht. Ne? Und diese Dinge, die mir früher peinlich waren, das sind meine wertvollsten pädagogischen Tools geworden. Weil ich stehe dann vor den Schülern quasi als Existenzbeweis und sage, doch, es ist möglich. Es ist möglich, dass ihr kleinen, verstrahlten Schüler, die ihr lieber Fortnite zockt oder alles mögliche andere macht, ich war genauso verstrahlt wie ihr. Ja? Und aus mir ist was geworden. Deswegen habe ich voll den Glauben, dass das euch auch was werden kann. Das geschieht natürlich nicht automatisch. Die müssen natürlich auch mitmachen und das ist auch anstrengend und nicht einfach. Aber es ist möglich. Ne? Und ich bin dann ein Beweis dafür. Das Zweite ist ja, wenn die sehen, oha, der Typ da vorne, der hat auch mal sich voll angestrengt und gequält und Dinge nicht verstanden. Dann merken die auf einmal, hey, der weiß wirklich, wie ich mich fühle, ne? Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man eine 5 oder eine 6 in der Schule kriegt. So. Und das Coole ist halt, ich habe tatsächlich mit Gott gelernt, diese Scham zu überwinden, die auch bei solchen Ängsten oder bei solchen Sachen immer dabei ist, ne? Also es ist für mich gar nicht schlimm, denen meine schlechten Noten über meine Ängste zu erzählen. Das ist diese Sachen, die mir früher peinlich waren. Ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf die. In meinem Buch habe ich das auch. In meinem Buch gibt es übrigens dieses legendäre Zeugnis aus Klasse 7. Das habe ich in mein Buch reingepackt. Und da habe ich ein Kapitel, das nennt sich Plot Twist. Ein Plot Twist ist eine plötzlich unerwartete Wendung in einem Film oder in einem Buch, die man nicht so erwartet hat. Und mit Gott zusammen habe ich quasi so einen Plot Twist in mein Leben geschrieben, wo die Dinge, die mir früher peinlich waren oder für die ich mich früher geschämt habe, auf die ich jetzt stolz bin und die ich jetzt in einem ganz anderen Licht sehe. Und das hilft mir total, mit den Schülern zu connecten und auch bei den Schülern selbst den Glauben an Veränderung zu wecken. So, und das ist so, da kann ich wirklich sehen, okay, Gott hat wirklich jeden Mist, den ich gemacht habe, so, den kann er am Ende gebrauchen oder in etwas Gutes verwandeln.
Wie geht's dir damit, wenn du, also du sagtest jetzt, Scham hast du überwunden und wenn du auf deine Mathe-Noten von früher schaust, dann siehst man eine klare Wendung bei dir. So, du hast ein Studium gepackt, ein Referendariat, du unterrichtest Mathe. Wie hat sich das bei dir im Thema Scham verändert, bei Dingen, die noch nicht aufgelöst sind? Also sagen wir mal, du hast jetzt Versagen in welchem Bereich auch immer deines Lebens. Ist das für dich auch da eine Veränderung? Oder würdest du sagen, das ist nochmal ein Unterschied bei Sachen, die halt weit zurückliegen und wo du schon, ich sag mal, durch das Tal hindurchgegangen bist?
Es war tatsächlich so. Also ich habe mir sogar das ist für mich so ein richtiger, ja, Spaß geworden. Wenn ich merke, ich habe irgendwo eine Angst, dann ist das für mich wie eine Challenge. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich diese Angst überwunden habe. Das war natürlich nicht immer so. Das ist mittlerweile, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ja? Eine meiner letzten Ängste, die ich überwunden habe, war die Angst vom Zahnarzt. Und wie überwindet man eine Angst? Das ist aber wirklich, also auch zum Teil, es gibt ja auch Ängste, die sind vernünftig, aber ich rede jetzt von solchen irrationalen Ängsten. Und ich hatte wirklich krasse Angst vom Zahnarzt. Und man überwindet die Ängste natürlich nur, wenn man sich denen aussetzt. Ja? Man überwindet die nicht, indem man von denen wegläuft oder so. Ja? Aber es ist tatsächlich, also zu der Schamgeschichte, ich hatte irgendwann mal in der Schule, ich stand halt an der Tafel und hatte halt wieder diese Gedanken so, was ist, wenn du einen Fehler machst? Was ist, wenn jemand merkt, dass du vor allem das nicht kannst oder dich verrechnest oder so? Ne? Und ich fand das unglaublich stressig, mit solchen Gedanken zu leben. Und ich habe mir dann überlegt, okay, was können wir da tun, wenn ich diese Gedanken nicht habe? Wie kann ich da den Spieß umdrehen? Ne? Das ist so mittlerweile, ja, ein Plot-Twist machen. Also das ist mittlerweile mein Lebensstil, wenn ich sowas bei mir merke. Ich überlege, wie kann ich den Spieß umdrehen? Und ich kam dann zu dem Entschluss, auch wieder, also ich habe dann einfach gesagt, ich werde der Erste sein, der meinen Fehler zugibt. Das war einer der Schlüssel, um die Scham zu überwinden, absolut offen und ehrlich damit umzugehen. Ich habe mir gesagt, wenn ich einen Fehler mache, werde ich das zugeben und es soll mir einfach egal sein, dann mache ich halt Fehler. Also so, weiß ich nicht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Aber ich habe mir gedacht, okay, es soll mir egal sein, ob ich einen Fehler mache. Wenn ich einen Fehler mache und die Schüler merken das, werde ich den Schülern sagen, hey, voll cool, dass du den Fehler gefunden hast. Ne? Du darfst auch bei mir Fehler machen, weil ich mache ja auch welche. Ich habe natürlich auch gesagt, besser, du machst in der Klassenarbeit nicht, weil da bin ich gezwungen, die zu bewerten. Aber im Unterricht werde ich Fehler so für sich nicht, dir nicht so, ne, zugutehalten. So, ne? Und das war ein ganz wichtiger Durchbruch. Diese Offenheit und absolute Ehrlichkeit über mich selber. So, ne? Da gibt's übrigens auch ein Kapitel in meinem Buch zu, ne, über das letzte Kapitel Echt sein. Das Buch ist übrigens für all die Nichtchristen oder Skeptiker, die es hören. Das Buch ist nicht explizit christlich. Ne? Das muss ich jetzt dazu sagen, damit ihr nicht also in dem Buch erzähle ich euch nichts über Jesus oder sowas. Das können auch Atheisten ohne unangenehme Bekehrungsattacken lesen oder so, ne? Also, ich habe das ganz bewusst daraus gehalten, aber hier in dem Podcast, also ich habe damit überall natürlich auch geistliche Erfahrungen aufgrund meiner Weltanschauung verknüpft. Aber ja, der Umgang mit Scham, dieser Entschluss, den ich Stück für absolut ehrlich und aufrichtig zu sein, egal was die Leute über mich denken. Und das habe ich mehr und mehr gelernt umzusetzen. Ich habe irgendwann sogar gemerkt, dass das schockiert die Leute, wenn ich denen einfach die Wahrheit ins Gesicht sage. Das hat mir zum Teil sogar Spaß gemacht. Aber das war, glaube ich, einer der Schlüssel.
Mit Blick auf dein Buch, Helmut, jetzt kommt mal eine schwierige Frage. Die war auch nicht abgesprochen. Was würdest du sagen, so die drittwichtigste Botschaft aus deinem Buch? Ich frage bewusst nach der wichtigsten frage ich nicht, weil ne, man soll ja auch einen Grund haben, das Buch zu kaufen. Ich finde es auch selber sehr bereichernd. Wir lesen es gerade hier zu Hause. Es ist wirklich, wirklich sehr bereichernd. Aber so die drittwichtigste oder zweitwichtigste Botschaft, aber eben nicht die wichtigste. Da brauchen wir noch ein bisschen Grund zu kaufen. Was wäre das?
Okay, das ist wirklich schwierig, weil ich versuche jetzt die Lektion in eine Hierarchie reinzubringen. Die drittwichtigste Botschaft. Also ich würde sagen, die Lektionen, die ich jetzt erzählt habe, würde ich alle eher zu den wichtigeren zählen. Aber die drittwichtigste wäre wahrscheinlich neugierig sein. Und die Neugierde wäre auf jeden Fall, Neugierde ist einer der besten Leitfaktoren, die dich durch dein Leben führen. Man hört oft so Sachen wie, hör auf dein Herz und tu, was du liebst. Und das ist alles relativ viel Bullshit. Das erkläre ich auch sachlich in meinem Buch, warum das Bullshit ist. Aber deine Neugierde, der kannst du folgen. So.
Das ist witzig, weil bei dem Kapitel sind wir sogar gerade. Also Richard Feynman, ich will nicht viel vorwegnehmen, aber das ist ja, genau, das fand ich sehr spannend, dass der Typ gar nicht, ist ja ein hochgradiger Physiker, aber offenbar, genau, gepackt von Neugierde und deswegen war er so groß. Jaja, sehr spannend.
Also von Albert Einstein gibt es ein Interview-Aussage, worauf er führt seinen Erfolg auf seine Stirn und seine Nase zurück. Seine Nase ist symbolisch für seine Neugierde und seine Stirn ist für seine Sturheit. Ja. Und das kann ich wirklich aus meinem Leben auch bestätigen. Also Resilienz, Sturheit ist wichtiger als Intelligenz. Mit Abstand wichtiger als Intelligenz. Das habe ich in meinem Mathestudium gesehen. Da waren Studenten, die waren deutlich schlauer als ich, schlauer im Sinne von, sie haben es schneller verstanden und konnten die Aufgaben schneller lösen als ich, mit weniger Anstrengung. Ja. Und die haben das Studium abgebrochen, weil sie gedacht haben, sie schaffen es nicht oder weil sie zu anstrengend war. Und ich habe mich da durchgequält und ich habe es aber geschafft. Ich habe es nicht geschafft, weil ich so super schlau war oder so, sondern weil ich nicht aufgegeben habe. Gut, das ist ja ein bisschen unfair. Warum habe ich nicht aufgegeben? Weil ich ja übernatürliche Unterstützung hatte, mich nicht getraut habe aufgrund meiner Beziehung zu Gott. Sonst hätte ich es auch aufgegeben. Aber das hat mir natürlich gezeigt im Nachhinein, guck mal, ich habe ein Mathestudium geschafft. Hey, ne? Die Schüler können das auch alles schaffen. Also Resilienz ist auch wichtiger als Intelligenz. Und es gibt doch noch so ein paar andere Lektionen, die auch alle wichtiger sind, so. Aber Neugierde, wenn man bei jungen Schülern Neugierde fördern kann, das ist schon sehr, sehr viel wert. Die Schule erstickt meistens die Neugierde. Ne? Weil das Schulsystem ist ja so. Es geht ja darum, Risiken und Fehler zu vermeiden. Darauf wird man als Schüler gedrillt, ob man das will oder nicht. Aber wenn du in der Schule alles auf Nummer sicher gehst, dann hast du Erfolg. Das ist ja ein echtem Leben nichts. Im echten Leben hat man manchmal auch Erfolg, wenn man ein Risiko eingeht. Und wenn man es schafft, die Neugierde sich zu erhalten, das ist sehr viel wert.
Hast du manchmal den Gedanken, was bei dir passiert wäre, wenn du das Studium abgebrochen hättest oder wenn du dich umentschieden hättest?
Ja, habe ich tatsächlich. Also es gab auch so Momente, wo ich auch wirklich am Zweifeln war, ob Gott das wirklich schafft, mich durch das Studium zu bringen. Und dann gab es auch so eine Zeit, wo ich so, ja, fast schon von Gott weggelaufen bin. Ich wollte dann, ich bin, eins meiner größten Hobbys ist E-Gitarre spielen. Und ich habe damals auch in einer Metal-Band gespielt. Und ich wollte viel lieber, ich hatte wirklich so die Versuchung, das Studium abzubrechen und lieber Musiker zu werden oder sowas zu machen. Und es gab so wirklich Momente, ne? Und jetzt, wenn ich im Nachhinein zurückschaue, dann denke ich mir so, okay, ich bin eigentlich nicht so diszipliniert oder damals war ich nicht so diszipliniert und so. Also das ist echt Gottes Gnade, dass ich das nicht gemacht habe. Es gab wirklich so, ja, mehrere Situationen, wo ich auch Gott einfach hätte davonlaufen können und ungehorsam sein können. Und heute wundere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich kenne mich ja. So, das erfüllt mich tatsächlich mit Dank. Ich bin echt dankbar, weil auch vieles so, meinen Lebensstil und so, das könnte ich mir ohne Lehrergehalt ja gar nicht leisten. Da bin ich Gott wirklich dankbar.
Ich habe noch eine Frage, ich habe noch mal in einer leicht anderen Richtung. Wenn ich so unsere Schüler wahrnehme, dann giltst du ja als ein total beliebter Lehrer, auch aber ein total untypischer Lehrer. Was würdest du sagen? Inwiefern bist du ja vom Lehrerwesen her untypisch? Oder erstmal diese Frage.
Ja, das ist eine super Frage. Ich bin nicht nett. Ich bin kein netter Lehrer. Ich gebe den Schülern richtige Arschtritte. Und ich sag denen richtig die Wahrheit ins Gesicht. Und ganz oft ist es auch so, wenn die mich gar nicht kennen, zum ersten Mal erleben, sind die richtig geschockt von mir. So, wenn die mich dann länger kennen. Das Ding ist nämlich, klar, als Lehrer soll man nett sein und man soll immer freundlich sein und immer alles affirmieren und sowas. Ich halte das alles für Quatsch. Das Allerwichtigste, was die Schüler brauchen, ist jemand, der an sie glaubt, dass sie es wirklich schafft. Und das spüren die Schüler bei mir früher oder später. Und wenn die mich ein bisschen länger kennen, dann merken die, okay, der Typ ist nicht nett zu mir, der sagt mir Dinge, die gefallen mir nicht, aber der will mir wirklich helfen. Und der glaubt wirklich, dass ich es schaffen kann. Ja? Und das Thema, das Allerwichtigste als Lehrer ist Beziehung. Da gibt es ja auch Fertigstudie und andere Sachen, die das weiß man mittlerweile. Ne? Aber egal wie, Lernen findet immer innerhalb von Beziehung statt. Und egal wie gut ich Mathe oder Deutsch oder in mein Fach kann, wenn zuallererst das Wichtigste ist, die gute Beziehung zum Schüler. Man muss eine Beziehung zu dem Schüler aufbauen. Und wenn die Beziehung gut ist, dann kann man sich natürlich auch viel mehr erlauben. Wenn der Schüler mich überhaupt nicht abkann und dann wird er alles, was ich sage, negativ interpretieren. Dann kann ich so nett sein wie möglich. Ne? Und also ein Beispiel. Ich kann den klassischen Lehrer machen und mich vor die Schüler hinstellen und sagen, oh, es gibt keine dummen Fragen, ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. So, und dann fragen die Schüler irgendwann, es gibt natürlich dumme Fragen, und irgendwann stellen die Schüler dumme Fragen. Und dann bin ich gerade voll gestresst und schrei die Schüler oder maul die Schüler voll an. So. Verbal habe ich die Botschaft gegeben, ihr dürft alles fragen. Nonverbal habe ich die Botschaft gegeben, wenn ihr eine dumme Frage stellt, werdet ihr von mir angemault. So, was glaubt der Schüler natürlich? Ich kann sagen, so viel ich will. Aber wenn mein Verhalten dagegen ist, ist all das, was ich verbal von mir gebe, für die Karte, ne? Es ist viel wichtiger, was ich den Schüler sozusagen spüren lasse. Und wenn die meisten Schüler, wenn die etwas länger mich im Unterricht haben, spüren die, dass ich denen wirklich helfen will. Die spüren, dass ich wirklich an sie glaube, dass sie es schaffen können. Und die wissen auch, dass ich weiß, wie sie sich fühlen. So, weil ich denen erzähle, dass ich auch Schwierigkeiten gehabt habe. So, ne? Und das ist quasi so die Basis für mein Lehrersein. Ne? Das ist erstmal völlig unabhängig von meinem Fach. Ich bin auch nicht so ein, wie soll man sagen, so ein super Fachnerd oder so, ne? Weil diese ganze Beziehungsgeschichte ist langfristig wichtig. Man erinnert sich an die Lehrer, zu denen man eine gute Beziehung hatte. Wenn man sie so mal zurück. Es gibt auch Lehrer, die waren wirklich gut fachlich, ne? Okay, das kann natürlich auch sein, da die einem wirklich geholfen haben. Das ist aber nur der Fall, wenn der Schüler dann auch dieses Fach oder den Stoff dann später im Leben braucht. Aber das ist so meine pädagogische Basis. Die Schüler brauchen jemanden, der an sie glaubt und der das nicht nur sagt, sondern das spüren lässt. Und dieses Vertrauen, wenn ich länger bei dem Unterricht habe, entsteht. Die merken das, dass ich das ernst meine. Und wenn die merken, okay, der meint das wirklich ernst, dann sind die nicht sofort beleidigt, wenn ich mal ruppig oder nicht nett zu denen bin. So.
Also du bist irgendwie ein untypischer Lehrer. Bist du auch ein untypischer Christ?
Das ist eine komische Frage, weil jeder versteht unter Christ sein was anderes. Und jeder hat so sein Bild, wie ein Christ zu sein hat, so, ne?
Das wäre also der Sinn der Frage, so meinetwegen der Helmut Richard vor seinem Studium, ne, wo du meintest, okay, da war es noch nicht so richtig, der hat es noch nicht, ne? Da hat Gott noch nicht Klick gemacht. Deswegen frage ich ja gerade. Also, du erlebst ja ganz viele, auch Skeptiker, die irgendwie sagen, ja, ich will kein Christ werden, weil Christen sind so und so und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen ist so meine Frage, weil viele ja von dir sagen würden, ja Mensch, irgendwie, was hast du denn gesagt? Heavy Metal und Rockgitarre spielen, da fragt man, aber ist man Christ?
Das sind alles natürlich Klischees. Das sind
fürchterliche Klischees. Inwiefern bist du ein untypischer Christ? Genau.
Aber diese Klischees existieren ja auch immer nur in bestimmten christlichen Kreisen oder so, ne? Würde ich sagen. Das sind auch alles nur Äußerlichkeiten. Das finde ich, das ist alles nicht wichtig. Bin ich ein untypischer Christ? Also Christsein ist, dass Gott dein Herz verändert, so. Dass da wirklich was passiert ist. Das Christsein ist nicht, was du machst, wohin du gehst. Und da musst wenn du wirklich Gott begegnet bist, also es gibt ja Christen, die sagen, oder wollte sagen, ich bin Gott begegnet, so. Aber dann ist da nichts passiert irgendwie. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, wenn ich in meine Klasse komme und sage, hallo, liebe Schüler, ich bin zu spät, weil ich bin heute mit 100 km/h frontal mit einem LKW zusammengestoßen. Aber jetzt bin ich hier, total unversehrt, mir ist gar nichts passiert. Das glaubt mir doch keiner. So, ne, wenn ich frontal mit dem LKW zusammenstoße, bin ich auf der Intensivstation. So, und Christsein ist in allererster Linie eine Begegnung mit dieser Person, Jesus Christus. Und wenn du der begegnest, hat das Folgen. Also das hat nicht bei jedem die gleichen Folgen, aber das hat einfach Folgen. Das geht nicht, dass das keine Folgen hat. Und wenn das keine Folgen hat, dann musst du gucken, wem du da begegnet bist oder ob du der Person begegnet bist. Ne? Christsein, Chesterton sagte das so, das Problem beim Christsein ist nicht, dass es zu schwierig ist oder so, oder dass zu wenige es probieren und das zu wenige es ausprobieren. Und Blaise Pascal sagt das auch so. Am Ende ist Christsein etwas, was du wirklich ausprobieren musst. Und das ist eigentlich auch das, was ich damals auf meiner Suche nach Gott getan habe. Ich habe mich auf eine Suche gemacht. Dafür gibt's auch kein Rezept. Aber die Bibel ist da sehr klar, wer Gott sucht, der wird ihn finden. Wie lange die Suche dauert, keine Ahnung. Aber du musst irgendwie absolut ehrlich mit dir selbst sein und Gott suchen. Und dann wird er auf irgendeinem Weg sich dir zeigen. Das ist völlig egal, wie und durch was und sowas alles. Und klar, ich meine, wenn man sich die Christen anguckt, da sind viele komische Sachen, ne? Da findet man immer eine Ausrede. Und Gott, ich glaube sogar, dass Gott uns auch Ausreden gibt, von ihm wegzulaufen. Aber wenn ich in einen Fußballverein gehe und da sind alle nur am Saufen, dann sage ich auch nicht, ich höre auf mit Fußball, weil in dem Verein, wo ich war, waren alle nur am Saufen. Und keiner hat wirklich leistungsmäßig Fußball gespielt. Ich suche mir dann einen anderen Verein, wo Leute da sind. Ich gebe hier keinen Sportler, echter Sportler wäre so dämlich und sage, nee, weil in dem Verein komische Leute waren, ist Fußball generell blöd. Sowas macht die, das ist ja eine komplett dumme Logik. Aber bei Christsein haben ja viele diese Logik. So, oh, die Christen waren doof oder da gibt es Skandale hier, Skandale da und deswegen lasse ich das. Das ist eine faule Ausrede, meiner Meinung nach. Wenn du es wirklich wissen willst, mach dich auf die Suche nach Gott. So, und wenn die Christen dich dabei stören, dann ignoriere sie einfach.
Helmut, Frage zum Abschluss. Wenn du auf deine Zeit zurückblickst, gerade im Studium und vor den Herausforderungen, vor denen du standst, was würdest du jemandem mitgeben, der gerade mit sich selber ringt oder mit solchen Hürden, wie du sie erlebt hast?
Ja, ich würde der Person sagen, du kannst viel mehr, als du dir selbst zutraust. Und es ist natürlich einfacher, das zu glauben, wenn man eine Person in seinem Leben hat oder eine Autoritätsperson, der einem das auch vermittelt. Normalerweise im Idealfall die Eltern oder vielleicht ein Lehrer oder so, ne? Oder ein Mentor. Weil Menschen, die gerade mit der Schule fertig sind, die sind noch voller Unsicherheiten bezüglich ihrer Identität, bezüglich was sie können und sowas. Also das ist voll normal, das gehört dazu. Aber die meisten Menschen können viel mehr, als sie sich selbst zutrauen. Und sie haben natürlich ihre Ängste, ihre Minderwertigkeitskomplexe und all die anderen inneren Fesseln und Ketten, die sie festhalten. Aber sie können eigentlich mehr. Und wenn man dann noch den Faktor Gott dazu nimmt, dann ist es sogar noch einfacher und noch schneller, dass sie mehr können. Aber ich sehe das, wie viele junge Menschen sich nicht genug zutrauen oder es deswegen auch zum Teil gar nicht probieren oder gar nicht das Risiko eingehen, mal ein schwierigeres Studium in Angriff zu nehmen oder sich für einen schwierigeren Beruf zu entscheiden oder Lebensweg oder so. Ja, die meisten Leute können mehr schaffen, als sie sich in ihrem Leben, als sie sich zutrauen. Genau.
Vielen, vielen Dank dir. Auch, dass du so ehrlich über deine Zeugnisse und schwierigen Abschnitte in deinem Leben gesprochen hast. Richtig gut. Und ich bin gespannt, was unsere Hörer denken und was ihr für ein Feedback habt auch zu dieser Folge. Lasst uns das gerne wissen über unsere üblichen Kanäle. Ich will nochmal auf dein Buch verweisen, das wir es jetzt mehrfach erwähnt haben. How to not suck at life. Überall bestellbar, soweit ich weiß, wo es Bücher gibt.
Bei Amazon.
Bei Amazon?
Ja. Genau. Und wenn jemand Fragen hat, kontaktiert mich einfach Insta. Wenn ihr euch halbwegs Mühe gebt und die Direktnachricht auch ordentlich, ich die lesen kann, antworte ich darauf auch. Also ihr findet mich bei Instagram unter Herr Richard, wenn ihr mich sucht und wenn ihr das Buch sucht, findet ihr mich da und dann könnt ihr mich da auch zu dem, was ich heute erzählt habe, einfach direkt fragen.
Ja, beides ist verlinkt in der Folge, dann sollte das drin sein. Vielen Dank dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Alles klar, vielen Dank euch, dass ihr mir diese Plattform gebt.
Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.